비온다.
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 비온다. Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und willkommen zum Onda Info 210. Diesmal hört ihr eine Onda Info Premiere, denn für diese Ausgabe schalten wir um nach Guatemala. Wir haben uns nämlich gedacht, wenn wir schon mal Compañeros vor Ort in Lateinamerika haben, können wir die auch mal fragen, ob sie uns ein Onda Info direkt von unserem Lieblingskontinent produzieren. Das werden wir dann in diesem Jahr auch fünfmal machen und zur Premiere rufen wir jetzt mal Marquitos in Guatemala an. Hallo Markus, na, alles klar da drüben?
Moin Darius, ja, alles klar hier, alles schön und sonnig.
Also, du warst ja jetzt 4 Wochen lang in Guatemala. Was hast du denn da so erlebt?
Ja, ich bin nach Guatemala geflogen und habe erstmal Radio-Workshops gegeben und dann war ich 2 Wochen in der Hauptstadt und in Quetzaltenango und weiter im Norden in Huehuetenango und habe dort Interviews gemacht zur allgemeinen politischen Situation, zur Menschenrechtslage, zur Gewalt und zur Straflosigkeit in Guatemala.
Also jetzt hast du ja aus all dem ein Onda-Info gemacht oder geschnürt, wie man heutzutage so sagt. Was werden wir denn in der nächsten knappen halben Stunde so hören?
Wir gehen also so ein bisschen der Frage nach, ob Guatemala das Kriterium Failed State erfüllt. Und dann gibt es eben den Ressourcenbeitrag und der Ressourcenbeitrag wird sich drehen um Kaffeeproduktion und hier um Fair Trade.
Na gut, dann gebe ich jetzt mal ab nach Guatemala und sag, Dr. Markus, übernehmen Sie.
Also hallo nochmal zum 210. Onda Info, die Spezialausgabe aus Guatemala. Wir fangen an mit ein bisschen Musik von der Band Bitzma Sobrevivencia. Das Stück heißt Entrans. Allein im letzten Jahr verzeichnete Guatemala 6.292 Morde. Die Tendenz ist in den ersten Monaten des Jahres 2009 sogar steigend. Sergio Morales, Ombudsmann für Menschenrechte und somit Vorsitzender einer der wenigen staatlichen Institutionen Guatemalas, die noch den Respekt der Bevölkerung genießen, verdeutlicht sehr plastisch die Größenordnung der Gewalt.
Die WHO spricht bei 10 Toten pro 100.000 Einwohnern von einer Epidemie, wenn es um einen Virus geht. In Guatemala werden jedes Jahr 42 Menschen pro 100.000 Einwohner ermordet.
Die Gewalt hat in nackten Zahlen gesehen mittlerweile wieder die Ausmaße der Militärdiktatur erreicht und kann sich zynisch gesagt durchaus sehen lassen mit den Zahlen von Afghanistan, Pakistan oder im Irak. Nur dass in den deutschen und europäischen Medien längst nicht so viel über Guatemala berichtet wird. Und die Militärdiktatur in Guatemala wird auch immer wieder angeführt als Erklärung für die Gewalt von heute. Die Journalistin Iliana Alamilla ist Präsidentin der alternativen Nachrichtenagentur Serigua. Serigua ist übrigens Kooperationspartner vom Nachrichtenpool Lateinamerika.
Desgraciadamente Guatemala pues es sabido que viene de una historia trágica con un conflicto armado de 36 años que arrojó más de 200.000 asesinados.
Guatemala hat eine tragische Geschichte hinter sich. Ein bewaffneter Konflikt, der 36 Jahre dauerte, in dem über 200.000 Menschen ermordet wurden und der fast 40.000 Verschwundene produzierte. Das alles ohne Folgen. Es gibt eine absolute Straflosigkeit für die Verbrechen der Vergangenheit und das Gleiche gilt für die Verbrechen der Gegenwart. Das ist das angeblich neue, demokratische Guatemala, das sich aber in seiner Struktur nie gewandelt hat. Selbst die Weltbank bezeichnet Guatemala als eins der Länder mit der größten Ungleichheit weltweit. Ein Land, das unvorstellbare Reichtümer in den Händen einiger weniger konzentriert, während die Mehrheit unter absolut menschenunwürdigen Bedingungen überlebt. Es gibt einen historischen Widerstand dagegen, Steuern zu bezahlen. Die großen Unternehmer zahlen bis heute keine Steuern in Guatemala. Es hat nie eine Steuerreform gegeben, die eine Umverteilung der Reichtümer erlaubt hätte und die es dem Staat ermöglicht hätte, seine demokratischen, rechtsstaatlichen und sozialen Verpflichtungen zu erfüllen. Die Reichen in Guatemala sind derart störrisch, dass sie nicht einmal bereit sind, auf nur ein kleines bisschen ihrer Privilegien zu verzichten. Stattdessen häufen sie weiterhin enorme Vermögen an.
Es de veras tan recalcitrante que no puede escuchar que van a perder un poquito de los privilegios que han gozado amasando enormes fortunas.
Im März sorgten Morde an Chauffeuren der lokalen Busunternehmen für Aufregung. Präsident Alvaro Colom sprach damals vom Versuch einer Destabilisierung seiner Regierung. Allerdings sind Morde an Busfahrern beileibe kein neues Phänomen. Im Jahre 2008 verloren über 200 von ihnen ihr Leben. Die Hintergründe sind, so Edgar Celada, Verantwortlicher für Sicherheitsfragen in der Ombudsstelle für Menschenrechte, PDAC, jedoch nicht in einem Versuch der Destabilisierung der Regierung zu sehen. Vielmehr ginge es um Schutzgelderpressung. Das öffentliche Transportwesen der Hauptstadt ist ein lukratives Geschäft. Seit den 80er Jahren wird es von der Kommune hochsubventioniert mit angeblich 10.000 Euro pro Einheit und Jahr. Investiert wird allerdings kaum. Ein Großteil der Subventionen landet in den Taschen der privaten Busunternehmer. Das ist Geld, das andere über Schutzgelder gerne abschöpfen wollen. Den Job übernehmen die Maras, starke und gut organisierte Jugendbanden, die von der guatemaltekischen Presse seit Jahren für die Wurzel allen Übels verantwortlich gemacht werden.
Las llamadas Maras o pandillas actúan como la infantería de poderes que nadie ha podido identificar, que se dedican a cobrar el llamado impuesto.
Die Maras sind jedoch nur die Infanterie mächtiger Gruppen, die keiner kennt. Bei den Morden geht es um Erpressung, ein Geschäft von Millionen von Quetzales, die an Kreise von viel weiter oben fließen. Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass die Millionen Erpressungsgelder bei den Maras selbst verbleiben. Nur, welche Kreise genau die Auftraggeber sind, das weiß man nicht. Es ermittelt ja niemand, nicht die Polizei, nicht die Justiz.
Y eso es lo que no se investiga.
Wo so viel gemordet, entführt und erpresst wird, da wird die Sicherheit zum florierenden Geschäft. 85.000 Menschen, manche sagen 120.000, arbeiten derzeit in privaten Sicherheitsunternehmen. Deren Gründer sind oft ehemalige Generäle. Der Fall Manuel de Jesús Valiente Tellez symbolisiert dies. In den 80er Jahren war dieser Chef der Geheimpolizei Policía Judicial, verantwortlich für Attentate und Morde an Studenten, Gewerkschaftern, Intellektuellen. Die Policía Judicial wurde im Zuge des Friedensprozesses aufgelöst und der mittlerweile verstorbene Manuel de Jesús Valiente Tellez gründete ein privates Sicherheitsunternehmen. Das ist vielleicht das herausstechendste Beispiel, aber die überwiegende Mehrheit der Sicherheitsunternehmen, der privaten Sicherheitsunternehmen in Guatemala, sind Gründungen ehemaliger Militärs. Die Privatisierung des Aufstandsbekämpfungsapparates funktionierte auch deswegen so gut, weil keiner der Täter der Militärdiktatur jemals zur Rechenschaft gezogen wurde. Und heute? Jede Bankfiliale, jeder Supermarkt, jeder Nachtclub, jede Apothekenkette und mittlerweile auch die Busunternehmer leisten sich private Sicherheitskräfte. Hinzu kommen unzählige Leibwächter. In dem Maße, wie die Gewalt in Guatemala zunimmt, steigen die Profite der privaten Sicherheit. Ein Klima von Gewalt und Unsicherheit liegt also im Geschäftsinteresse. Oder wie es Edgar Celada von der Ombudsstelle für Menschenrechte formuliert.
Que el que realiza el negocio de la seguridad o de la inseguridad está interesado en que el Estado no tenga capacidad.
Wer ein privates Sicherheitsunternehmen hat, dem ist daran gelegen, dass der Staat nicht für Sicherheit garantieren kann. Und der guatemaltekische Staat hat mit den ihm zur Verfügung stehenden personellen und finanziellen Mitteln kaum eine Chance, auch nur die privaten Sicherheitsunternehmen zu regulieren und zu kontrollieren. In deren Dienst stehen dreimal mehr Menschen, als es Polizisten in Guatemala gibt. Und die Polizei in Guatemala ist schlecht ausgerüstet, schlecht ausgebildet, miserabel entlohnt, hochkorrupt und in Erpressung und Morde verstrickt. Sie ist ein Recyclingprodukt der Polizei zu Zeiten der Militärdiktatur. Eine Institution ohne Rechtsverständnis, in der die Kultur der Straffreiheit tief verwurzelt ist. Die Polizei genießt, wie auch große Teile der Staatsanwaltschaft, kein Vertrauen in der Bevölkerung. Deswegen fordert der Ombudsmann für Menschenrechte auch eine tiefgreifende Reform und Reinigung der Polizei.
Por eso es que desde hace muchos años también el procurador ha levantado la demanda de que se haga una refundación de la policía,
Auch das ein Grund dafür, warum Morde in Guatemala so gut wie nie aufgeklärt werden. Ein weiterer ist die ausufernde Korruption. Polizisten, Richter, Staatsanwälte, sie alle lassen sich offensichtlich sehr gern bestechen. Und Geld für Bestechung ist mehr als genug da. Denn Guatemala gilt als eines der Länder der Region, in der das organisierte Verbrechen nicht nur große Gewinne macht, sondern auch paradiesische Zustände vorfindet, um das Geld aus eben diesen Gewinnen weiß zu waschen. Der Wirtschafts- und Finanzsektor, die Justiz, das Parlament und auch die Regierung Alvaro Coloms gelten als vom organisierten Verbrechen unterwandert. Iduvina Hernandez, Leiterin der NGO SEDEM, das heißt Sicherheit in der Demokratie, die gegen die Straffreiheit in Guatemala kämpft, zieht das Modell des italienischen Richters Falcone heran, der von 5 Stufen der Unterwanderung einer Gesellschaft durch das organisierte Verbrechen spricht, wobei Stufe 5 die Unterwanderung sämtlicher Institutionen des Staates einschließlich der Regierung bedeutet.
Yo me atrevería a afirmar que en el caso guatemalteco desde hace aproximadamente unos 6-7 años.
Ich sehe Guatemala schon seit mindestens 7 Jahren in Stufe 5. Bei den letzten Wahlen hat das organisierte Verbrechen auch massiv politische Kampagnen finanziert. Mittlerweile gibt es sogar eine direkte Präsenz des organisierten Verbrechens in der Politik.
Hemos pasado a la presencia directa de representantes de ese sector dentro del esquema político.
Die Wirtschaft, die Politik, die Polizei, allesamt also hochkorrupte Elemente. Und Justiz mischt kräftig mit im Monopoly um Geld. Die Journalistin Iliana Alamilla, die im Übrigen auch Anwältin ist.
Tenemos un sistema de justicia absolutamente inoperante.
Wir haben ein absolut wirkungsloses Rechtssystem, das uns eine Straffreiheit von 98% für Gewaltverbrechen garantiert, das nun sogar eine internationale Kommission erfordert, um die Straflosigkeit in Guatemala zu bekämpfen. Und wenn wir uns die Gerichte anschauen, dann erfüllt mich das als Anwältin mit Scham. Im obersten Gerichtshof gönnt man sich Reisespesen, die pro Tag das Gehalt eines einfachen Justizbeamten übersteigen. Im Verfassungsgericht verdienen die Richter exorbitante Gehälter in einem Land mit so viel Elend. Auch im obersten Wahlgericht haben sich die Richter gewaltige Gehaltserhöhungen gegönnt. Das zeigt, dass vor allem die obersten Staatsbediensteten ihre Funktion vor allem dazu nutzen, sich zu bereichern, aber nicht dem Staat zu dienen.
Esto da la idea que aquí los funcionarios públicos lo que hacen es servirse del Estado y aprovecharse de los recursos en lugar de servir al Estado.
Nochmal wiederholt, über 6000 Morde jährlich, keine Aufklärung, stattdessen bedienen sich alle in einflussreichen Positionen nach Kräften. Der Staat ist durchdrungen vom organisierten Verbrechen. Das heißt natürlich nicht, dass Außerirdische den Staat übernommen hätten, sondern vielmehr, dass die traditionelle Oligarchie Guatemala seit vielen Jahren sehr gut an dunklen Geschäften verdient. Ist Guatemala also ein Failed State, ein gescheiterter Staat, das neue Modewort von Diplomaten, Politikwissenschaftlern und Journalisten? Bedingt. Politik, Polizei und Justiz funktionieren in Guatemala sehr wohl noch, insbesondere im Unternehmerinteresse. Iduvina Hernandez erinnert an die vergangene Regierungszeit Oscar Berger, einem Präsidenten aus dem Unternehmerlager.
La Fiscalía en ese entonces, curiosamente, funcionaba con una eficiencia impresionante, cuando de lo que se trataba era de ejecutar una orden de desalojo contra una comunidad campesina que había ocupado un territorio.
Während kaum ein Mord in Guatemala aufgeklärt wird, haben Justiz und Polizei innerhalb von 24 Stunden Räumungsbefehle für besetzte Ländereien ausgestellt und umgesetzt, zugunsten von Großgrundbesitzern, obwohl diese über Monate keine Löhne bezahlt haben oder obwohl sich diese Großgrundbesitzer das umstrittene Land widerrechtlich angeeignet hatten. Unter Berger wurden unter Beteiligung der staatlichen Sicherheitskräfte soziale Säuberungen in Armenvierteln durchgeführt. Und es wurden Ländereien enteignet, wenn es um Infrastrukturprojekte ging. Die unglaubliche Korruption, der Klientelismus und auch die Straffreiheit sind Teil des Systems in Guatemala und dienen vor allem mächtigen Interessen, denen es um Profit geht, nicht um das Wohl der Bevölkerung.
Bueno, el debate respecto a si estamos en un nivel en que podamos calificarnos como un Estado fallido o estado fracasado es actual.
Die Frage, ob wir ein Estado fallido sind, ein Failed State, ein gescheiterter Staat, ist aktuell. Dafür gibt es deutliche Anzeichen. Große Teile des Territoriums werden von Privatmächten regiert, ob illegal oder nicht. Der Staat wird von Partikularinteressen dominiert. Er wird Stück für Stück feudalisiert. Es gibt kein nationales Interesse, sondern in allen Bereichen, in der Wirtschaft, in den Institutionen und Parteien, nur ein Privatinteresse. Diese Atomisierung des Landes ist ein Merkmal eines Estado fallido. Wir sind also zumindest sehr nah dran, ein Failed State zu sein.
De manera que si uno se pregunta, si estamos ante un Estado fallido, con honestidad tiene que decir que por lo menos estamos muy cerca.
Meint dagegen Edgar Celada von der Ombudsstelle für Menschenrechte. Aber es gibt auch ein Indiz dafür, dass Guatemala noch nicht komplett zum Narkostaat geworden ist oder noch nicht komplett ins institutionelle Chaos gestürzt ist. Noch einmal Iduvina Hernández.
Bueno, decíamos que lo único que en este momento, así como quien dice, está pendiente de un hilo que salva la confirmación o la afirmación de que estamos frente a un Estado fallido en Guatemala es la existencia de un sector de sociedad civil relativamente fuerte.
Die Zivilgesellschaft Guatemalas bildet den seidenen Faden, die den Staat vor dem Absturz bewahre. Sie habe vielleicht nicht die Kraft und die Einigkeit, Hunderttausende auf die Straße zu bringen, wie sie das in den 70er Jahren gegen die Militärdiktatur konnte. Aber Teile der Zivilgesellschaft hätten heute eine technische Kapazität, Gesetzesinitiativen einzubringen und Forderungen zu stellen. In vielerlei Hinsicht habe dieser Sektor sogar Aufgaben des Staates übernommen, in den Bereichen Gesundheit, Bildung und auch Justiz und Sicherheit. Man habe Anwälte geschult, die Entwicklung von staatlichen Sicherheitsstrategien vorangetrieben, den Genozid der Militärdiktatur aufgedeckt, Täter benannt. Gesetzesvorschläge der Zivilgesellschaft seien meist besser ausgearbeitet als diejenigen, die der Kongress einbringe. Bei Katastrophen seien Organisationen der Zivilgesellschaft fast immer schneller vor Ort als staatliche Organisationen.
Por su ciudadanía que todavía está con alguna capacidad de respuesta y con alguna capacidad también.
Ihr wisst das wahrscheinlich schon, in diesem Jahr hat sich der Nachrichtenpool Lateinamerika dem Thema Ressourcen verschrieben. Ressourcen, also Bodenschätze wie Öl oder Kupfer oder Gold, aber auch Wasser, Wälder, landwirtschaftliche Produkte, Arbeitskräfte und so weiter. Auch in diesem On der Info aus Guatemala soll es darum gehen. Kaffee war und ist eines der wichtigsten Exportgüter Guatemalas. Für Guatemalas Oberschicht, die fast den gesamten Landbesitz kontrolliert, war Kaffee im späten 19. und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine wahre Goldgrube. Und zwar eine, die rücksichtslos ausgebeutet wurde. Zunächst wurden die Kleinbauern im Kaffeegürtel vertrieben. Dann gab es sogar Gesetze, die zum Wohle der Nation Menschen zum Arbeitsdienst auf den Kaffeeplantagen verpflichtete. Ausgebeutet wird auf den Besitztümern der Kaffeebarone immer noch über Niedrigstlöhne und das de facto Verbot gewerkschaftlicher Betätigung. Aber es gibt auch andere Kaffeebauern und es gibt Möglichkeiten, fairen Kaffee zu trinken. Huehuetenango ist ein Departement an der Grenze zu Mexiko. Von der gleichnamigen Provinzhauptstadt gräbt sich die Panamericana durch immer tiefer werdende Schluchten Richtung La Mesilla zur Grenze nach Mexiko. Hier im Tal und an den Berghängen säumen Kaffeefelder den Weg. Keine Großplantagen wie an den Küstenhängen, sondern kleine Fincas bestimmen das Bild. Kaffee-Finkers, die sich hier in Kooperativen zusammengeschlossen haben. Wir besuchen zwei davon. Eine in La Democracia, kurz vor der Grenze, und eine in La Libertad, ein paar Kilometer vorher, oberhalb der Hauptstraße gelegen.
Hay mucha competencia, desleal, podríamos decir.
Es gibt viel unlauteren Wettbewerb. Fairtrade hilft uns, gerechtere und stabilere Preise zu zahlen. Während ein Coyote, also ein Zwischenhändler, Preise um 50 Quetzales unter dem Marktpreis bezahlt, kann die Kooperative über den fairen Handel den Produzenten höhere Preise garantieren.
Sagt Douglas, Chef der Kooperative in La Libertad. Weniger als 100 Euro verdient ein kleiner Kaffeebauer im Monatsschnitt am Kaffee. Das ist selbst in Guatemala verdammt wenig. Vor 10 Jahren war das mal mehr. Aber damals lagen die Produktionskosten für einen Zentner Kaffee noch bei 15 bis 20 Euro und der Kaffeepreis lag bei 90. Heute liegen die Produktionskosten 3-mal so hoch, der Kaffeepreis ist aber gefallen. Weniger als 100 Euro Verdienst, weniger als der miserable gesetzliche Mindestlohn für Landarbeiter, und davon soll man leben können? Luis aus La Democracia sagt:
El café le permite tener.
Der Vorteil ist, dass es der Kaffee den Kleinproduzenten ermöglicht, sein eigenes kleines Geschäft zu besitzen. Er geht aufs Feld und bestellt es, pflanzt Mais und Gemüse an, hat zum Beispiel Hühner. Er hat also nur geringe Ausgaben. Aber wenn man darauf schaut, was der Bauer an Geld im Monat zur Verfügung hat, dann ist das natürlich sehr wenig.
Ein bisschen mehr können die Bauern durch fair gehandelten Kaffee verdienen. Fair Trade, Kaffees mit diesem Label, zum Beispiel von GEPA, gibt es mittlerweile in jedem europäischen Supermarkt. In Guatemala arbeitet GEPA mit der Fedecocagua zusammen, dem Dachverband der kleinen Kaffeeproduzenten. Auch die Kooperativen in La Libertad und La Democracia mit ihren 50 bis 100 Familien sind hier Mitglied. Vorsitzender von Fedecocagua ist ein Schweizer, Ulrich Gurtner heißt er.
Ich denke, wir haben ja relativ viel Geld gehabt, um die Börsen zu manipulieren. Und das hat natürlich auch den Fairtrade-Handel als solches in Gefahr gebracht, weil meistens oder vielfach wurden im normalen Handel sogar bessere Preise erzielt. Aber dieses Jahr sehen wir es ganz klar, als die Börse so richtig runterknallte, sind Fairtrade-Produkte viel besser bezahlt. Das heißt, wir kriegen einen Minimumpreis und dieser Minimumpreis wird eingehalten, was bei der normalen Marktschwingung nicht möglich ist. Da verkaufen vielleicht Leute mal 15 Dollar besser als der Fairtrade gehandelte Kaffee, aber unter Umständen in 14 Tagen, 3 Wochen später 50 Dollar billigeren Preis kriegen sie. Fairtrade ermöglicht den Kleinbauern nachhaltig über 5-10 Jahre regelmäßig Kaffee zu produzieren. Und wenn wir dann nach 5-10 Jahren eine Rechnung machen, dann sind wir weit über den normalen Kaffeehandel mit den Preisen. Und von dem her denken wir, Fairtrade ist da bei weitem das Nachhaltigste, was wir kennen im Kaffeehandel.
Fairtrade funktioniert so, dass den Bauern für den Kaffee ein Mindestpreis gezahlt wird. Derzeit sind dies 1 Dollar und 26 Cent pro Pfund Kaffee. Steigt der Weltmarktpreis über dieses Niveau, zahlt Fairtrade aber mindestens den Weltmarktpreis. Fedecocagua verkauft rund 1/3 des von den Kooperativen produzierten Kaffees an Fairtrade. Nur 1/3. Aber das gibt den Bauern zumindest ein bisschen Preissicherheit, auch wenn aufgrund der gestiegenen Produktionskosten 1,26 Dollar immer noch verdammt wenig ist, sagt
Luis. Nos gustaría que fuera mucho más volumen de fair trade, pero eso no lo podemos hacer nosotros porque eso.
Wir würden uns freuen, wenn Fairtrade ein größeres Volumen hätte. Aber das beeinflussen ja nicht wir kleinen Produzenten. Das hängt nun mal vom Gewissen der Verbraucher im Norden ab. Wenn du in Deutschland uns kleine Produzenten in Guatemala unterstützen willst, dann kaufst du einen Pfund fair gehandelten Kaffee. Aber wenn dich das nicht interessiert, dann kaufst du eben konventionellen Kaffee. Natürlich wäre es auch gut, wenn Fairtrade höhere Preise garantieren könnte. Aber die Verbraucher im Norden sind nicht bereit, dies zu bezahlen.
Eso traería complicaciones porque el consumidor tampoco estaría dispuesto a pagarlo.
Das ist das Problem. Höhere Preise sind in Europa kaum durchzusetzen. Erhöht Fairtrade die Preise, sinkt sein Marktanteil. Auch mit Fairtrade sind die Bauern diejenigen, die in der Kaffeekette am wenigsten verdienen. Etwa 80 Euro Cent bekommen die Bauern von La Libertad und La Democracia für einen Pfund Kaffee. Der deutsche Finanzminister freut sich dagegen, ohne etwas dafür zu tun, über 1,10 Euro pro Pfund. Die Kaffeesteuer macht's möglich. Obendrauf kommt noch die Mehrwertsteuer. Und dann verdienen natürlich die europäischen Röster und die Handelskonzerne. Also bleibt das meiste im Norden. Fair scheint das nicht, Fair Trade hin oder her. Aber was gibt's für Alternativen? Fedecoagua könnte selbst gerösteten Kaffee exportieren. Geht nicht, denn der deutsche Verbrauchergeschmack will eine Kaffeemischung aus Sorten aus aller Welt, sagt man beim Fairtrade-Kaffeeanbieter GEPA. Dann gibt es noch den organischen Kaffee aus Chiapas oder Nicaragua, vertrieben über Soli-Gruppen in Deutschland, nochmal eine Ecke teurer als Fairtrade aus dem Supermarkt. Das geht in Guatemala aber auch nicht, denn
das Hauptproblem aber ist, dass unsere Böden hier relativ schlecht sind und dass es daher schwer ist, das organische Material für den nötigen Biodünger zu gewinnen. Selbst wenn ein Bauer organischen Kaffee produzieren wollte, direkt nebenan sind weitere kleine Produzenten, die Chemie einsetzen und den organischen Kaffee damit verunreinigen.
Und so sind die Versuchungen groß, den Kaffee an ganz andere Händler zu verkaufen. Das organisierte Verbrechen, vor allem der Drogenhandel, florieren in Huehuetenango. Auf dem Weg von La Democracia nach Libertad passieren wir ein völlig zerschossenes Auto mit zwei durchsiebten Insassen drin. Opfer von Bandenkriegen vielleicht, wer weiß. Das Drogengeschäft wirft enorm viel ab und das Geld muss ja irgendwie gewaschen werden, Douglas berichtet.
Letztes Jahr haben wir das erlebt. Da sind zwei Leute gekommen und haben einigen Kleinbauern hohe Summen geboten, 50 bis 80 Quetzales über den Marktpreis und auch höher, als Fairtrade bezahlt. Die Narcos interessiert es ja nicht, dass sie bei diesem Handel ein bisschen Geld verlieren, denn es geht darum, das Geld zu waschen. Mit dem gekauften Kaffee gehen sie zu einem Kontor und sagen, schau, ich habe hier 1000 Zentner Kaffee, wie viel gibst du mir dafür? Das Geld können sie dann ganz einfach zur Bank bringen. Es ist ja aus dem Kaffee, nicht aus dem Drogenhandel. Und der Kleinbauer, der seine 50 Zentner im Jahr produziert, der kann es sich nicht leisten, seine Ernte dahin zu bringen, wo höhere Preise bezahlt werden. Also versucht er, den Kaffee vor Ort zu verkaufen. Und da sind 50 Quetzales über Marktpreis natürlich ein verlockendes Angebot. Na und wir als Kooperative können uns nicht den Luxus erlauben, offen gegen die Narcos anzureden. Du hast ja gerade die Toten unten auf der Hauptstraße gesehen. Aber wir erklären unseren Leuten natürlich, was ein realer, gesunder und nachhaltiger Preis ist.
Si a ustedes les llegan a ofrecer 30, 40, 50 quetzales arriba de esto, puede ser un mal negocio.
Fazit: Fairtrade kann den Bauern stabile Preise garantieren. Außerdem gibt es noch einen Sozialbonus, der von den Kooperativen für Schulungen, Umwelt- oder Infrastrukturmaßnahmen verwendet werden kann. Aber das Volumen von Fairtrade ist viel zu gering, als dass alle Kleinbauern in den Genuss kommen könnten. Außerdem garantiert Fairtrade zwar einen festen Abnahmepreis, auf die gestiegenen Produktionskosten von Dünger bis Benzin habe aber auch Fairtrade kaum reagiert, so die Bauern. Und zuletzt, Fairtrade hat überhaupt nur bei Kaffee und Tee einen einigermaßen nennenswerten Marktanteil. Der Löwenanteil der guatemaltekischen Agrarproduktion wird nach wie vor konventionell gen Norden exportiert. Und konventionell heißt ziemlich unfair. Das war unser Onda Info aus Guatemala. Wir schalten jetzt nicht wieder zurück nach Berlin, denn dort sind mittlerweile alle im Bett, sondern verabschieden uns, danken uns fürs Zuhören und schaltet beim nächsten Mal wieder rein zum 211. Onda Info. Ciao. Guatemala, Guatemala.